Hallo Freunde und herzlich willkommen zu Clownies. Endlich ist Hate Aid unser neuer Trusted Flaggerwelt.
Free speech needs boundaries.
Tja, meine lieben Freunde, hier könnt ihr es sehen zur Pressemitteilung bei Hate Aid. Wir sind jetzt Trusted Flagger und damit steigen wir mal wieder ein in eines der wirklich interessantesten Themen, zumindest für mich persönlich, das Thema Online-Zensur. Es gab ja damals schon eine relativ große Kontroverse über die Nennung des Trusted Flaggers Respect. Der ein oder andere hat vielleicht mein Video zu dieser Causa gesehen.
Ach, und ganz wichtig, deine Meldung hilft. Selbst wenn wir etwas nicht anzeigen können, ist es sehr wichtig, nicht nur für die Statistik, sondern ganz besonders für die Veränderung von Gesetzen. Denn die Wahrnehmung des Problems ist der erste Schritt zur Lösung.
Im Zuge dessen sollte natürlich erklärt werden, was sind überhaupt diese Trusted Flagger, warum gibt es sie und was genau können die tun und warum erachte ich diese als mehr oder weniger geoutsourcete Zensoren der Bundesregierung bzw. der verschiedenen Landesregierungen? Warum halte ich diese nicht für objektiv? Warum bin ich der Meinung, dass sie keinen Anreiz dazu haben, objektiv zu sein? Und warum bin ich der Meinung, dass es um weitaus mehr als nur um illegale Inhalte geht, die diese Trusted Flagger melden sollen? Das schauen wir uns heute gemeinsam an.
Viele Feinde der Demokratie wissen ganz genau, was auf dem Social Media Plattform gerade noch so unter Meinungsfreiheit fällt.
Warum Trusted Flagger? Naja, da müssen wir natürlich über die EU reden und damit über das Gesetz über digitale Dienste und damit über den sogenannten Digital Services Act, der das Internet für uns alle natürlich um einiges sicherer machen soll. Im Rahmen dieses Digital Services Acts, lang lebe die EU, meine lieben Freunde, ist im Artikel 22 der vertrauenswürdige Hinweisgeber festgeschrieben. Kurz gesagt, was machen Trusted Flagger? Sie melden und sie melden noch einmal und diese Meldungen werden vorrangig behandelt und unverzüglich bearbeitet und einer Entscheidung zugeführt. Ja, das ist das Privileg, was die eben bei den Anbietern von Online-Plattformen bekommen. Also normaler Typ meldet etwas, das hat wesentlich weniger Impact, als wenn ein Trusted Flagger der Meinung ist, hier etwas Meldewürdiges gefunden zu haben. Und hier kann man schon einmal die Kritik in den Raum stellen. Je nach Meldemasse halte ich es persönlich für plausibel, dass der Vertrauensvorschuss, den Trusted Flagger genießen, auch dafür Sorge tragen wird, dass diese Inhalte mit einer höheren Wahrscheinlichkeit, wenn nicht sogar einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit erst einmal runtergenommen werden, weil je nach Meldeflut vor allem auch die Online-Provider, so mutmaße ich, nicht wirklich Lust haben, anhand von juristischen Gutachten dann dagegen vorzugehen. Ja, das wird dann wahrscheinlich eher geoutsourced an den Endverbraucher, der diesen Inhalt hochgeladen hat. Zunächst einmal möchte man es sich aber nicht mit den Trusted-Flaggern verscherzen. Man ist ja eben auch dazu verpflichtet, unverzüglich zu handeln und eben diese Meldungen vorrangig zu behandeln. In Abschnitt 2 ist festgelegt, wie wir lesen können, dass eben der Koordinator für digitale Dienste diesen Trusted Flagger ernennt. Das ist in unserem Falle Klaus Müller von der Bundesnetzagentur, beziehungsweise die Bundesnetzagentur selber, die eben durch einen grünen Habeck-Vertrauten geführt wird, nach wie vor auch unter Friedrich Merz, meine lieben Freunde. Trusted Flagger müssen eine besondere Sachkenntnis und Kompetenz in Bezug auf die Erkennung, Feststellung und Meldung rechtswidriger Inhalte vorgewiesen haben. Inwiefern es nur um rechtswidrige Inhalte geht, meine lieben Freunde, dazu später. Der Leitfaden, den die Trusted Flagger erfüllen müssen, liefert da durchaus interessante Hinweise. Dann B, sie ist unabhängig von jeglichen Anbietern von Online-Plattformen, aha, also nicht von der Bundesregierung, und sie übt ihre Tätigkeiten zur Übermittlung von Meldungen sorgfältig, genau und objektiv aus. Und auch hier die Frage, welchen Anreiz haben sie denn dazu, objektiv zu handeln? Was ist denn der Bestrafungsmechanismus für die vertrauenswürdigen Hinweisgeber, sollte dies nicht der Fall sein? Und wer entscheidet das? Naja, jedenfalls wurden uns die Trusted Flagger folgend schmackhaft gemacht. Hier hören wir Klaus Müller, den Chef von der Bundesnetzagentur, wie er die Bundesnetzagentur jetzt als Digital Services Coordinator vorstellt und direkt einmal vorwegnehmen muss, dass es natürlich nicht darum ginge, Inhalte zu zensieren. In meinen Augen klarer Hinweis darauf, dass man selber weiß, dass das ein bisschen ungewöhnlich aussieht, weil sich die Frage der Notwendigkeit stellt. Illegale Inhalte kann jeder bei der Online-Wache anzeigen. Warum gibt es Meldestellen, die aktiv nach illegalen Inhalten suchen? Auch auf diese Frage werden wir hoffentlich im späteren Verlauf dieses Videos den Ansatz einer Antwort finden können. Aber hier erstmal Film ab.
Die Europäische Union hat gesagt, das, was in der normalen, analogen Welt verboten ist, das muss es künftig auch in der digitalen sein.
Das Ding ist, das ist es ja bereits. Ob ich im echten Leben eine Volksverhetzung oder im nicht echten Leben, also online, eine Volksverhetzung begehe, das ist ja beides gleichermaßen strafbar, kann bei der Online-Wache angezeigt werden.
Und die Bundesnetzagentur ist jetzt dank des digitalen Dienstegesetzes ab heute dafür zuständig. Was können wir für Sie tun? Sie können sich jetzt bei uns beschweren. Sie können uns Hinweise geben. Sie können uns helfen, gegen Plattformen vorzugehen, die hier in der Beschwerdefunktion nicht auf ihre Hinweise reagieren.
Das heißt also, die Bundesnetzagentur bzw. vielleicht dann auch die Trusted Flagger, die da ja mit der Kompetenz der Bundesnetzagentur ernannt worden sind, die haben die Möglichkeit, nochmal so richtig schön Druck auf diese Plattformen auszuüben. Sollten die zum Beispiel sich weigern, einen Inhalt zu löschen, weil sie sagen, naja, aber der verstößt nicht gegen unsere Richtlinien oder so, da kann man dann nochmal mit Druck ein bisschen hinter sein. Es klingt natürlich ein bisschen komisch. Ja, es klingt so, oh, der Staat greift jetzt auf die vorhandenen oder eher weniger vorhandenen Löschambitionen eines Online-Providers zu. Warum sollten das nicht einfach Gerichte klären, nach einer Anzeige bei einer Strafverfolgungsbehörde oder so?
Sie können uns helfen, systematische Risiken zu erkennen, die wir entweder gemeinsam mit der Europäischen Kommission in Brüssel oder hier in Deutschland angehen werden, damit Plattformen ein sicherer Ort sind. Was wir nicht tun werden, ist Inhalte zensieren.
Dass man das so hervorheben muss, macht auch klar, dass man selber weiß, wie das hier gerade wirkt.
Das ist nicht unsere Aufgabe. Aber dafür zu sorgen, dass Menschen sicher und vielleicht auch ein bisschen fröhlicher auf sozialen Netzwerken und E-Commerce-Plattformen unterwegs sind, das ist unsere Aufgabe als Bundesnetzagentur, als neuer digitaler Service-Koordinator.
Ja, wir alle werden in Zukunft ein bisschen sicherer und fröhlicher online unterwegs sein, dank des Digital Services Coordinators und der Trusted Flagger. Auch die damalige Pressemitteilung hat für sehr viele Furore gesorgt. Plattformen sind verpflichtet, auf Meldungen von Trusted Flaggern sofort zu reagieren. Illegale Inhalte, okay. Hass und Fake News, aha, die guten Buzzwords, können sehr schnell und ohne bürokratische Hürde entfernt werden. Das hilft, das Internet sicherer zu machen. Ach so. Die Sache ist die, illegale Inhalte kann ich bei der Online-Wache anzeigen, warum der Umweg über die Meldestelle. Und Hass und Fake News sind eben keine klar juristisch definierten Begriffe und vor allem auch nicht illegal. Hass ist eine Emotion, eine Art Gefühlsregung, die noch nicht mal als Straftatbestand in irgendeiner Art und Weise juristisch als Begrifflichkeit definiert ist. Genauso schwer ist es ja auch mit Fake News. Denn die Einschätzung einer Meldung als wahr oder falsch oder aus dem Kontext reißend oder nicht hinreichend belegt ist eben ein Werturteil und damit eine Meinungsäußerung. Das heißt, die Bewertung von etwas als Fake News oder nicht ist eine Meinungsäußerung und in diesem Falle wäre dann ja die Meinung der Trusted Flagger über eine Meldung, die sie als Fake News in Form eines Werturteils charakterisiert, damit ja allein der Meinung des Trusted Flaggers überlassen und nicht der eventuellen Illegalität dieser Meldung, weil Fake News nicht illegal sind. Und darüber haben sich natürlich die Leute echauffiert, weil das schwammige Begriffe sind, die vor allem auch explizit ideologisch von der Linken aufgeladen sind. Na, da kam also Kritik und was haben die gemacht? Sie haben ihre Pressemeldung korrigiert und dann Folgendes dazu geschrieben, Zitat, uns hat zur ursprünglichen Version dieser Pressemitteilung berechtigte Kritik erreicht. Es waren illegale Inhalte, illegaler Hass und illegale Fake News gemeint. Aber was macht das denn jetzt besser? Hass ist damit immer noch kein klar juristisch definierter Begriff. Illegale Fake News, was ist damit gemeint? Auch hier sollte man in meinen Augen die kritische und auch berechtigte Frage stellen. Warum schreibt ihr da nicht einfach direkt einen Straftatbestand? Illegaler Hass, wie zum Beispiel Volksverhetzung. Warum schreibt ihr illegale Fake News und nicht einfach Verleugnung? Naja, weil das dann ja alles eigentlich sich unter illegale Inhalte zusammenfassen ließe. Warum will man denn noch einmal explizit Hass und Fake News damit drin haben? Meine Mutmaßung, weil das wunderbar schwammig Begriffe sind und es eine hochideologisierte Diskussion ist, festzulegen, ob etwas Hass oder nicht ist und eben keine klar juristisch zu führende Diskussion. Und damit kommen wir noch einmal auch zu Respect. Wir sehen hier, das ist deren Meldemaske. Genau, denn sie sind eine Meldestelle. Das heißt also, der vertrauenswürdige Hinweisgeber im Falle von Respect, ähnlich auch wie bei HateAid, ist nicht nur eine Institution, die selber aktiv nach Inhalten sucht, die illegal wären. Nein, du kannst selber auch eben deine Denunziation dort eintragen und sie gehen dem nach. Und hier möchte ich folgenden Gedanken ausformulieren. Wenn du dann eine Meldestelle, wo jeder melden kann, ausstattest mit der Kompetenz, Trusted Flagger zu sein, dann würde das ja bedeuten, dass organisierte Meldefluten, zum Beispiel von irgendeinem linken Interessenverband oder was auch immer, einem linken Discord-Server, wenn die sich entscheiden, wir wollen jetzt diesen Inhalt gerne weghaben, massenhaft diesen Inhalt zu melden und Respect selber als Trusted Flagger eben umso mehr Kompetenz hat, eben eine Löschung dieses Inhaltes durchzusetzen, weil sie eben Trusted Flagger sind. Lädt das nicht zum Missbrauch ein? In einer gewissen Art und Weise ist meine Frage. Und damit stellen wir auch mal die Frage zur Unabhängigkeit. Welchen Anreiz haben Sie denn wirklich unabhängig und objektiv zu handeln, wenn Sie, wie wir hier sehen können, Beispiel Respect, nicht nur gefördert sind durch das Land Baden-Württemberg und die bayerische Staatsregierung, sondern eben auch durch die Bundesregierung in Form des Bundesprogramms Demokratie leben? An der Stelle ist die Frage ganz deutlich zu stellen. stellen, welchen Anreiz haben die, eben weder der Belange ihrer Förderer zu handeln, wenn sie diese Förderungen weiterhin haben wollen. Geht es wirklich nur darum, hier illegale Inhalte zu melden bzw. anzuzeigen? Das Schöne ist, Respect selber beantworten uns diese Frage.
Ach, und ganz wichtig, deine Meldung hilft. Selbst wenn wir etwas nicht anzeigen können, ist es sehr wichtig, nicht nur für die Statistik, sondern ganz besonders für die Veränderung von Gesetzen. Denn die Wahrnehmung des Problems ist der erste Schritt zur Lösung. Für mehr Respekt im Netz.
Ja, den haben wir alle nötig, meine lieben Freunde. Also hier nochmal die ganz klare Ermunterung. Ey, auch wenn du glaubst, es ist nicht illegal, bitte trotzdem bei uns melden.
Deine Meldung hilft. Selbst wenn wir etwas nicht anzeigen können, ist es sehr wichtig.
Also haben wir hier nicht nur von Respect selber eine explizite Ermunterung, auch Inhalte zu melden, von denen man nicht glaubt, sie seien illegal. Nein, wir kriegen auch im folgenden Clip, wo sich Ahmad Jafar von Respect äußert, sogar noch bestätigt, dass man Löschanträge stellt, auch wenn man nach juristischer Prüfung festgestellt hat, der Inhalt wäre nicht illegal. Auch hier einmal der Beweis für euch. Film ab.
Was nachher danach kommt, dass wir einfach direkt die Meldungen anschauen. Und wir haben ja schon sozusagen ein juristisches Team, die das bewerten kann, ob das ja schon strafrechtlich relevant ist oder strafrechtlich nicht relevant. Und wenn nicht strafrechtlich relevant, dann melden wir das direkt bei der Polizei oder Landeskriminalamt. Und dann wird es ja schon vom Landeskriminalamt weiter bearbeitet und geschaut, ob das ja schon auch sozusagen irgendwie dagegen ein Urteil gemacht werden oder nicht. Und wenn es nicht strafrechtlich relevant ist, dann werden wir schon einen Löschantrag beim Provider machen.
Wenn es nicht strafrechtlich relevant ist, werden wir einen Löschantrag beim Provider machen. Jetzt ist meine Frage, ich weiß, das waren Äußerungen, bevor man zum Trusted Flagger ernannt worden ist. Hat sich jetzt im Zuge der Ernennung zum Trusted Flagger die Handlungsweise von Respect in dieser Form verändert? Naja, jedenfalls hat man sich dazu entschieden, Respect als Trusted Flagger zu ernennen, obwohl bekannt ist, dass sie explizit dazu aufrufen, auf ihrer eigenen Seite auch Inhalte anzumelden, anzuzeigen, bei denen man glaubt, sie wären nicht illegal. Und man hat hier auch selber nochmal eingestanden, man stellt trotzdem Löschanträge, selbst wenn man der Meinung ist, die Inhalte wären nicht illegal. Ja, das riecht für den Kritiker nach Zensur.
Was wir nicht tun werden, ist Inhalte zensieren.
Wir haben tatsächlich, und damit können wir eine Brücke auch dann zu Hate Age schlagen, die sogenannte Initiative Toleranz im Netz des Landes Baden-Württemberg. Und dort sind Respect eben Teil als innerhalb dieser Initiative errichtete Meldestelle. Das heißt, Respect existiert, weil die Landesregierung Baden-Württemberg möchte, dass Respect existiert. Und innerhalb dieser Initiative selber ist die Medienanstalt für Baden-Württemberg, der Inlandsgeheimdienst, der Verfassungsschutz Baden-Württemberg eben auch mit drin, das Demokratiezentrum Baden-Württemberg, aber auch, und damit schlagen wir die Brücke, HateAid. HateAid ist Teil der gleichen Initiative namens Toleranz im Netz des Landes Baden-Württemberg, wie es auch Respect ist. Meine Frage ist die folgende, sieht so regierungsferner aus? Sehen wir hier den Anreiz verwirklicht, wirklich objektiv zu handeln? Oder sehen wir hier die zarten Anfänge eines, Ministeriums für Wahrheit, das maßgeblich durch den grünen Finanzierungs- und Stiftungssumpf erreicht wird, indem man eben Institutionen, die ohnehin schon finanziell eben von Steuergeldern umverteilt durch Förderprogramme wie Demokratieleben abhängig sind und darüber hinaus dann jetzt, weil man sowieso sicher sein kann, dass sie ideologisch mit einem selber auf Linie sind, mit weiteren Kompetenzen wie der Trusted Flaggerei ausstattet, um damit seinen staatlichen, aber damit nicht unmittelbaren, sondern mittelbaren Einfluss auf Plattformen und die öffentliche Meinungsbildung weiter ausbauen kann. Wir kommen immer wieder zurück auf die Frage, warum Meldestellen, wenn wir eine Online-Wache haben und Gerichte eine Löschung erwirken können? Warum dieser Umweg? Und damit würde ich sagen, noch ein paar Worte zu HateAid. Hier haben wir zum Beispiel einen Tweet, in dem wir einen Ausschnitt sehen können aus der legendären BBC-Dokumentation, aus der mehrere Clips unter anderem von lachenden Staatsanwälten viral gegangen sind damals. Dort hören wir tatsächlich die HateAid-Sprecherin Josephine Bellon in einem Interview und innerhalb dieses kurzen Clips erfahren wir zum Beispiel, wie diese Dame selber über die Meinungsfreiheit in Deutschland denkt. Und das alles gibt in meinen Augen durchaus auch einen Hinweis darauf, wie diese Institution selber Meinungsfreiheit einschätzt. Wir hören hier einmal gemeinsam rein. Film ab.
In the United States, a lot of people look at this and say, this is restricting free speech. It's a threat to democracy.
Free speech needs boundaries.
Freie Rede braucht Grenzen.
And in the case of Germany, these boundaries are part of our constitution. Without boundaries, a very small group of people can rely on endless freedom to say anything that they want.
Wenn Meinungsfreiheit keine Grenzen hat, da können ja die Leute einfach sagen, was sie wollen.
While everyone else is scared and intimidated.
Was anderen Leuten Angst macht und sie einschüchtert.
And your fear is that if people are freely attacked online, that they'll withdraw from the discussion.
Und hier also die Frage nochmal von der Moderatorin. Wenn man also freie Rede, Meinungsfreiheit, wenn man das nicht einschränkt, dann sagen sie, ziehen sich dann Leute aus der Diskussion zurück? Und diese Antwort hier, die finde ich tatsächlich bemerkenswert.
This is not only a fear, it's already taking place. Already half of the internet users in Germany are afraid to express their political opinion. And they rarely participate in public debates online anymore.
Das heißt also, was sie gerade sagt, die Hälfte der Internet-User hat Angst, seine politische Meinung klar zu äußern. Und das wird hier gerade so gedreht, als wäre die Ursache dafür, dass man den Korridor der Meinungen nicht genug kontrollieren würde. Aber es ist ja eben Gegenteiliges der Fall. Also das, was hier in meinen Augen gerade als Evidenz angeführt wird für die Notwendigkeit seiner eigenen Tätigkeit oder eben für das Aufzeigen von Grenzen in der Meinungsfreiheit, ja, da findet eine Verdrehung statt in meinen Augen. Denn es ist ja gerade die Einschränkung der Meinungsfreiheit, das Androhen von Konsequenzen, Cancelung, Denunziation beim Arbeitgeber, massenhafte Meldungen durch Meldestellen, die mit KI-Inhalte durchsuchen, die Leuten eben Angst macht. Die Leute haben keine Angst davor, wenn jeder frei das sagen darf, was ihm durch den Kopf geht, wie es in den Vereinigten Staaten der Fall ist. Warum ist da eigentlich noch kein faschistisches Regime dadurch entstanden? Nein, die Leute haben natürlich Angst, weil es momentan mehr Konsequenzen für kontroverse Meinungen gibt, weil Leute recherchiert werden, fotografiert werden, Arbeitgeber informiert werden, Werbepartner informiert werden, versucht wird, Leuten Reichweite oder ja, persönliche Existenz, berufliche Existenz zu nehmen, wenn ihre Meinung eben nicht der Mehrheitsmeinung entspricht. Hier wird es aber so gedreht, als wäre zu viel Meinungsfreiheit dafür ursächlich. Und ihr alle könnt für euch selber bewerten, inwiefern so eine Äußerung hier sinnbildlich für die Organisation HateAid zu verstehen ist. Aber es handelt sich hier um ihre Sprecherin und ich muss sagen, vor dem Hintergrund gerade finde ich diese Äußerung durchaus bemerkenswert. Wie sieht es mit der Förderung von HateAid aus? Bei Respect haben wir ja schon mitbekommen, die leben in großen Teilen von Steuergeld. Und das ist auch bei HateAid der Fall. Auch sie sind Teil des Bundesprogramms Demokratie leben und dazu noch zusätzlich gefördert durch unser Justizministerium. Auch durchaus bemerkenswert. Demokratie leben wurde ja auch damals eben durch die Bundesfamilienministerin Lisa Paus mit hofiert. Hier äußert sie sich übrigens auch zu der Förderung von HateAid. Auf der Seite von HateAid wird eben ihr Statement hier auch noch einmal wiedergegeben. Also hier hat man nochmal den Segen der Bundesfamilienministerin für das, was man macht. Und auch da kann man sich gerne mal anhören, wie denkt eine Lisa Paus eigentlich über Meinungsfreiheit? Na, das hören wir zum Beispiel hier.
Wir wollen außerdem den Umstand Rechnung tragen, dass Hass im Netz auch unterhalb der Strafbarkeitsgrenze vorkommt.
Also komplett legal und im Rahmen der Meinungsfreiheit unverfänglich.
Viele Feinde der Demokratie wissen ganz genau, was auf dem Social-Media-Plattformen gerade noch so unter Meinungsfreiheit fällt.
Viele Feinde der Demokratie wissen, was gerade noch so unter Meinungsfreiheit geht. Und damit interessiert es den Staat nicht. Es hat den Staat nicht zu interessieren, weil es nicht strafrechtlich relevant ist, Frau Paus. Und auch hier möchte ich einfach nur folgenden kritischen Gedanken in euch bewegen. Inwiefern unterscheidet sich die Auffassung von Meinungsfreiheit von Respect, HateAid und KKG von der Auffassung von Meinungsfreiheit von einer Frau Lisa Paus, die ja wiederum als Bundesfamilienministerin diese Organisationen mit horrenden Summen im Rahmen des Förderprogramms Demokratie leben gefördert hat? Fördert man da Leute, die anders über diesen Umstand des Hasses unter der Strafbarkeitsgrenze nachdenken, als man selber? Kommen wir zu HateAid selber. Bei News lesen wir Folgendes. Die Organisation ist für ihr Engagement für linke Politiker bekannt. So arbeitete sie etwa mit den Grünpolitikern Robert Habeck, Renate Künast und Claudia Roth oder Safsan Schäbli zusammen. Die Organisation ist damit ein Vorreiter im juristischen Vorgehen von Politikern gegen Aussagen von Bürgern. Auch finanziell bestehen Verbindungen zur Regierung. Aus zahlreichen Ministerien erhielt HateAid Steuergeld. Seit Gründung kamen bis 2024 so 4,7 Millionen Euro Steuergeld zusammen. Das heißt, da steckt richtig viel finanzielle Power von uns allen finanziert drin. Aber zum Glück ist man ja unabhängig von den Online-Anbietern. Und News stellt auch folgende Frage. In welchem Umfang wurden Leistungen von HateAid in Anspruch genommen? Renner, das ist ein Abgeordneter der AfD, hat eine Anfrage gestellt. Der wollte wissen, in welchem Umfang haben Regierungsmitglieder Leistungen von HateAid in Anspruch genommen? Etwa juristische Beratung, anwaltliche Vertretung und ähnliches. Und welchen Geldwert diese Leistungen entsprachen? Das Justizministerium, die übrigens ja auch HateAid fördern, haben wir ja vorhin gesehen, gab sich in seiner Antwort unwissen. Zitat, der Bundesregierung liegen keinerlei Erkenntnisse vor, dass Mitglieder der Bundesregierung in dieser Funktion seit 2018 Leistungen von HateAid GmbH in Anspruch genommen haben. Ob und inwiefern Mitglieder der Bundesregierung als Privatpersonen Privatperson oder in ihrer Funktion als Mandatsträger Leistungen von der HateAid GmbH in Anspruch genommen haben, entzieht sich der Kenntnis der Bundesregierung. Warum ist die Bundesregierung nicht bereit, dies zuzugeben? Das Thema ist auch deshalb brisant, weil Abgeordnete verpflichtet sind, der Bundestagsverwaltung Leistungen anzuzeigen, die sie erhalten, schon um mögliche Interessenkonflikte transparent zu machen. Im Falle von HateAid könnte ein Interessenkonflikt dadurch gegeben sein, dass die Organisation in der Vergangenheit eben vom Bund gefördert wurde, auch eben zuletzt vom grün geführten Familienministerium aus dem Programm Demokratie leben. Sollten Grünpolitiker nun umsonst von HateAid juristische Leistungen erhalten haben, wäre dies für die Öffentlichkeit interessant und für die Regierung mindestens unangenehm. Ja, deswegen bekommen wir, denke ich, auch keine Antworten. Mutmaßung. An der Stelle möchte ich zum Ende noch einmal einen kleinen Brückenschlag dahin machen, was genau denn diese Trusted Flagger laut ihrem eigenen Leitfaden denn zu melden haben. Und ich denke, spätestens dieser Leitfaden selber macht klar, wie brisant dieses Thema ist und warum es so sehr nach Zensur riecht. Weil dort natürlich, wenn man hier so durchschaut, durchaus strafrechtlich relevante Inhalte hier aufgezeigt werden. Und hier schreibt man, es ginge um eine Liste illegaler Inhalte, aber die Liste selber ist eben voll von Inhalten, die nicht illegal sind. Hier haben wir zum Beispiel den Begriff unerlaubte Rede und darunter mal wieder den Punkt Hassrede. Wieder mal ein nicht juristisch definierter Begriff. Was ist diese Hassrede denn genau? Ja, und darunter auch immer wiederkehrend der Unterpunkt andere. Was genau ist andere? Ein anderer besonders bemerkenswerter Punkt im Leitfaden ist negative Auswirkungen auf den zivilen Diskurs oder Wahlen. Naja, nach dem Kriterium könnten sie auch jede Tagesschau oder Heute-Journal-Sendung melden, weil die haben auch negative Auswirkungen auf den zivilen Diskurs. Darunter steht dann ausländische Informationsmanipulation und Einmischung. Was genau soll das denn bedeuten, wenn ausländische Medien anders über inländische Politik in Deutschland reden als deutsche Medien? Auch hier Informationsmanipulation mit dem Ziel, die Integrität, den Ausgang von Wahlen zu beeinflussen. Auch hier meine Frage, könnte man dann nicht anhand dieses Leitfadens, auch wenn de facto das der Fall wäre, einfach behaupten, es wäre eine Informationsmanipulation? Wie kann man das denn dann noch von außen offen kritisieren, ohne dann innerhalb dieses Leitfadens gemeldet zu werden, wenn dem so sein sollte? Ein anderer bemerkenswerter Punkt, Gefahr für die öffentliche Gesundheit. Aha, was zählt denn darunter? Zum Beispiel das Kritisieren von Maßnahmen in einem pandemischen Szenario, wo die Bundesregierung sagt, das sind die Maßnahmen, die sind gut für die öffentliche Gesundheit und du kritisierst das und dann sagt der Trusted Flagger, der kritisiert das, damit folgen dann weniger Leute den Maßnahmen und damit ist das eine Gefahr für die öffentliche Gesundheit. Also auch mal wieder sehr, sehr schwammig. Das ist nicht nur meine Einschätzung, sondern auch die Einschätzung eines Verfassungsrechtlers bei der NZZ. Zitat, Einstieg in den Zensurstaat, Verfassungsrechtler kritisiert Leitfaden für Meldestellen. Die geplante Umsetzung einer EU-Verordnung sorgt in Deutschland für heftige Kontroversen. Ein Experte schlägt aufgrund der schwammigen Formulierungen der Bundesnetzagentur Alarm. Leitfaden ist laut Verfassungsrechtler unpräzise. Josef Franz Lindner, Rechtswissenschaftler an der Universität Augsburg, erläutert seinen getweeteten Vorwurf gegenüber der NZ. Zitat, der Leitfaden nennt nicht nur unpräzise gefasste, sondern auch rechtlich kaum greifbare Bereiche unzulässiger Inhalte. Was bedeutet das? Anhand dieses Leitfadens bekommen in meinen Augen und ich denke auch in den Augen dieses Verfassungsrechtlers die Meldestellen die Kompetenz, nach ihrem eigenen Gusto zu urteilen, ob da jetzt etwas gemeldet werden sollte oder nicht, auch wenn es eben nicht explizit illegal sein sollte, weil es sich in dem Leitfaden eben auch um Bereiche handelt, die kaum rechtlich greifbar sind. Womit wir damit auch nochmal zurück zur ideologischen Einstellung von HateAid kommen. Ich habe selber über diesen Twitter-Clip, den sie gepostet haben, schon ein Video gemacht. Hier erklärt uns eine junge Dame von HateAid, inwiefern es keinen Rassismus gegen Weiße gebe. Eine in meinen Augen inhärent rassistische Aussage, weil Weiße allein aufgrund ihrer Hautfarbe nicht in Anspruch nehmen dürfen, eine de facto rassistische Behandlung, die bei Leuten, die nicht weiß sind, de facto natürlich rassistisch wäre, selber nicht als rassistisch bezeichnen zu dürfen, wenn sie ihnen zuteil wird, weil sie dafür die falsche Hautfarbe haben. Es geht also um Critical Race Theory, das verortet zumindest auch einmal HateAid sehr, sehr klar, ideologisch, in einer sehr, sehr linken, progressivistischen, postmodernen Richtung. Macht gleichzeitig klar, HateAid selber kann in Form dieser Meinung Weiße diskriminieren. Sie könnten Rassismus nicht in Anspruch nehmen, auch wenn ihnen de facto rassistische Handlungen zuteil würden. Das Ganze begründen sie dann natürlich mal wieder mit dieser strukturellen Ebene. Während auch strukturell keine Bevorzugung von Weißen hier in Deutschland passiert, keine Bevorzugung von Deutschen, sondern zum Beispiel anhand der Migrantenquote in Hannover zu erkennen, eine de facto aufgrund von ethnischen Merkmalen begründete Diskriminierung von den Inländern stattfindet. Also auch in den Augen von HateAid scheint es relativ zu sein, was denn nun Diskriminierung ist und was nicht. Denn ich bin mir ziemlich sicher, wenn ich sage, sagen würde, es gebe keinen Rassismus gegen Schwarze und damit dann also de facto rassistische Handlungen gegen diese Gruppe bagatellisieren würde, ihr aberkennen würde, dieses Wort in Anspruch zu nehmen, dann wäre, glaube ich, HateAid begründeterweise der Meinung, dass das eine von mir ausgehende Diskriminierung darstellt, weil ich da anhand der Hautfarbe festmache, ob sich jemand rassistisch diskriminiert fühlen dürfte. Ja, und dafür haben sie ja damals auch einen schönen Community-Note reinbekommen, Zitat, dass es Rassismus gegen Weiße nicht gibt, ist keine Tatsache, sondern ein Narrativ einer speziellen Definition von Rassismus, die strukturelle Ungleichheit, historische Unterdrückung priorisiert. Nach allgemeiner Definition kann Rassismus jede ethnische Gruppe treffen. Aber nicht nach der Definition von HateAid, die wir damit klar ideologisch im Progressivismus, im absolut abgefahrenen Linksliberalismus verordnen können. Wie objektiv und neutral werden die Inhalte von Links melden, die gegen rechte Akteure ein bisschen übers Ziel hinausschießen? Offene Frage, Freunde. Und am Ende steht eine Frage und die hat auch die Polizeigewerkschaft Hamburg gestellt. Zitat, warum der Umweg über eine Meldestelle? Wenn Nutzerinnen und Nutzer der Auffassung sind, dass sie mit strafrechtlich relevanten Inhalten konfrontiert sind, dann sind Polizei und Staatsanwaltschaft dafür zuständig. Aber kann man bei der Polizei und Staatsanwaltschaft jemanden anzeigen, bei dem man denkt, er wäre eine Gefahr für die öffentliche Gesundheit? Bei dem man denkt, er würde Hassrede begehen? Wobei man jetzt nicht ganz genau weiß, was damit gemeint sein soll. Damit muss man bei der Polizei nicht ankommen. Mutmaßung an meiner Stelle. Bei der Meldestelle kann man das aber schon. Weil die stellen ja, zum Beispiel im Falle von Respect, so wie man es uns ja selber gesagt hat, hat sich das jetzt geändert? Offene Frage. Dass man da auch gerne mal einen Löschantrag stellt, auch wenn es nicht illegal gewesen ist.
Und wenn es nicht strafrechtlich relevant ist, dann werden wir schon einen Löschantrag beim Provider machen.
Natürlich wurde auch Klaus Müller, der Leiter der Bundesnetzagentur, mit etwaigen Vorwürfen im Hinblick auf diese Thematik konfrontiert, zum Beispiel bei der Welt. Und ich darf hier einmal zitieren und ihr selber sollt euch eine Meinung bilden, wie nachvollziehbar und logisch diese Antworten sind. Zitat Welt. Anfang 2003 hatte die US-Regierung die Aussage, der irakische Diktator Saddam Hussein besitze keine Massenvernichtungswaffen, als Fake News bezeichnet. Heute wissen wir, dass diese Behauptung zu diesem Zeitpunkt eine Lüge war. Was Fake News sind, kann eine politisch umkämpfte Frage sein und nur selten ein juristisch klarer Fall. Müller antwortet darauf, wir sind nicht für die amerikanische Regierung tätig. Okay, das war aber keine Antwort auf die Frage, Herr Müller, ne? Weil die Trusted Flagger sollten ja auch Fake News melden. Die Welt antwortet erneut, ich könnte auch Beispiele aus der Corona-Zeit nennen. Müller antwortet, ich sehe die Gefahr, die Sie beschreiben, aber die Bundesnetzagentur leistet gemäß des Digital Services Acts einen Beitrag, gegen illegale Inhalte vorzugehen und zugleich die Meinungsfreiheit zu schützen. Er geht also immer noch nicht darauf ein, inwiefern Fake News politisch aufgeladen sein könnten, beziehungsweise die Einstufung einer Meldung als Fake News. Und hier am Ende stellt die Welt an Klaus Müller von der Bundesnetzagentur noch eine wirklich sehr, sehr entscheidende Frage. Und über die sollten wir alle nachdenken in Bezug auf die Trusted Flagger. Zitat. Warum wird die Aufgabe, strafbare Inhalte zu melden, an nichtstaatliche Einrichtungen outgesourced? Weil man gegen die Maßnahme eines Vereins nicht vor einem Verwaltungsgericht klagen kann? Und das ist de facto richtig. Was wir hier sehen, sind Trusted Flagger, bezuschusst, in großen Teilen durch Bundesregierungen oder Landesregierungen. Du kannst dagegen aber nicht klagen, weil es ja nicht direkt die Bundesregierung ist, sondern halt ein Verein oder so. Was antwortet Müller denn auf diese durchaus begründete Frage? Zitat, ich habe sehr lange für den Verbraucherschutz gearbeitet. Ich kenne die Diskussion um die Privatisierung von staatlichen Aufgaben. Aber darum weiß ich aus eigener Erfahrung, dass es Felder gibt, bei denen staatliche Akteure nicht so schnell und bürgernah arbeiten. Aha, Respect und HateAid sind also bürgernah. Ja, es gibt keinen Rassismus gegen Weiße, Stichwort HateAid, ja? Darum hat das Europäische Parlament gesagt, bei der Plattformregulierung wollen wir beides, sowohl Behörden und Gerichte, als auch einen Pfeiler aus Wissenschaft, Trusted Flaggern und ziviler Streitbeilegung. Das war mal wieder nicht wirklich eine Ausräumung der Sorge dessen, dass man gegen die Einschätzungen der Trusted Flagger also nicht vor dem Verwaltungsgericht klagen kann. Also, an der Stelle können wir Folgendes resümieren. HateAid, mal wieder ein Trusted Flagger, der von Steuergeldern finanziert wird, schon des Öfteren mit Politikern in Kooperation stand und sich daher zusammen mit Respect folgendes Bild vervollständigt. Hier werden nicht irgendwelche autonomen, aus der Bürgerlichkeit erschaffene Organisationen zu Trusted Flaggern ernannt. Nein, es sind Organisationen, die auch als Nichtregierungsorganisationen eine gewisse Staatsnähe haben, durch den Staat eben mit am Leben gehalten werden und damit in meinen Augen eben auch nicht politisch neutral und objektiv handeln werden, weil es natürlich in ihrem nachvollziehbaren Eigeninteresse liegt, auf ideologischer Ebene in ähnlicher Art und Weise zu handeln wie derjenige, der eben die Steuergelder zur eigenen Existenz zur Verfügung stellt. Der Leitfaden ist nach wie vor schwammig formuliert. Es sind nach wie vor sehr schwer rechtlich zu greifende und schwammige Begrifflichkeiten in diesem Leitfaden drin, was den begründeten Vorwurf in den Raum stellt, dass Trusted Flagger mehr oder weniger eine Narrenfreiheit genießen sollten und sie aufgrund ihrer vorausgestellten Meldekompetenz, dem Zusichern einer unverzüglichen Bearbeitung ihrer Meldungen, das Potenzial haben, zu einer blockwartartigen derartigen Zensurinstitution instrumentalisiert zu werden oder es schon zu sein, weil eine Frage nach wie vor nicht beantwortet ist. Die Frage nach der Notwendigkeit. Wenn etwas illegal ist, zeige ich es bei der Polizei an, wofür die Meldestellen, wo. Für. Auf dieser Frage dürft ihr alle mal selber nachdenken, meine lieben Freunde. Wenn ihr euch anschauen wollt, wie ich mich mit den ideologischen Standpunkten von Hate Aid auseinandersetze, dann habe ich euch das Video hier rechts natürlich noch einmal verlinkt. Wenn ihr euch mein initiales Video zu Trusted Flaggern reinziehen wollt, schaut auch einmal hier unten vorbei. Und ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst ihr gerne ein Like und ein Abo da. Ein bisschen über Online-Zensur zu reden, schadete an der Stelle also nie. Und f*** BC.